Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts, dem Design-Podcast der Burg. Und an dieser Stelle kommt ja meistens das Intro zu unserem Podcast. Und an dieser Stelle nicht, weil inzwischen kommt das ja öfters mal vor, dass so ein bisschen was Besonderes passiert. Wir hier eine Kooperation haben. Und zwar kooperiert hier der Podcast der Burg mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, weil die im Lipsiusbau in Dresden eine sehr interessante Ausstellung haben. Und zwar heißt die Ausstellung Deutsches Design zwischen 1949 und 1989. Und da geht es um eine Gegenüberstellung, aber eben auch in einem gemeinsamen Raum von Designpositionen aus der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Und das ist hochinteressant und es wird begleitet von einem runden Tisch. Und dieser runde Tisch ist eine Art Forum, wo Expertinnen und Experten zu bestimmten Themen zu der Ausstellung miteinander ins Gespräch kommen. Davon gibt es insgesamt drei und die sind auch auf YouTube einsehbar und wir als Podcast arbeiten da eng mit den Kuratorinnen zusammen und haben entschieden, wir publizieren den auch hier in dem Podcast. Und davon gibt es, wie gesagt, drei und den ersten hören wir heute und der runde Tisch wird moderiert von René Spitz von der RFH Köln. Mit dabei sind Professor Elke Matiebe aus der HTW Dresden, das ist Justus Theinert dabei von der Hochschule Darmstadt, der auch ein wirklich sehr wichtiges Buch zur Designausbildung geschrieben hat, und Barbara Schmidt, die hat in der Burg studiert, auch wie Elke Matiebe, ist dann aber jetzt Professorin in Weißensee mit und wer da noch mit am Tisch ist, das bin ich, Christian Zöllner, Professor auch an der Burg. Und wir sprechen über die Wege der deutschen Designausbildung und schauen dann mal auf den Osten, schauen auf den Westen und reden aber eigentlich auch darüber, welche Unterschiede und vor allen Dingen Gemeinsamkeiten wir da gesehen haben. Und an der Stelle übergebe ich eigentlich gleich sofort an das rauschige Intro. Das haben wir jetzt auch ein bisschen leiser gemacht, weil, und das gilt immer noch, wir die kleine Umfrage, den Survey haben und da kam jetzt schon raus, dass das Intro zu laut ist und das wird jetzt ein bisschen leiser sein, wie auch jetzt, und ich wünsche viel Spaß bei dieser Podiumsdiskussion. Viel Freude! Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen an diesem runden Tisch in Dresden. Auch das Publikum in diesem spektakulären Kuppelgewölbe hier. Und herzlich willkommen auch an den mobilen Endgeräten, an den Rundfunkempfangsgeräten, wie man früher gesagt hat. Ich bin René Spitz, habe die Freude, hier heute durch diese Veranstaltung ein bisschen zu moderieren, die wir durchführen anlässlich der Ausstellung über deutsches Design 1949 bis 1989. Zwei Länder, eine Geschichte. Allein der Untertitel lädt ja zum Reflektieren und möglicherweise auch Intervenieren an, könnte ich auch sagen. Zwei Geschichten, ein Land. Aber gut, eine Ausstellung des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Kunstsammlung Dresden in Kooperation mit dem Vitra Design Museum und der Wüstenrot Stiftung. Und dieser runde Tisch heute ist der erste in einer Reihe von Diskussionen, die sich mit den einzelnen Schwerpunkten dieser großen Ausstellung beschäftigen. Und wir haben die Freude, uns hier mit Designausbildung, Designlehre, Designstudium zu beschäftigen. Ich habe die Freude, ein paar Kolleginnen und Kollegen am Tisch zu begrüßen. Ich fange an mit Elke Matiebe, 1982 bis 87 an der Burg Giebichenstein studiert, Abschluss als Diplom-Formgestalterin. Und nach der Wende Assistenz auch an der Burg und dann ein wenig Distanz gewonnen durch ein Jahr in Mailand und seit 1996 Professorin an der HTW in Dresden für bildnerische Grundlagen der Gestaltung und parallel auch Industriedesignerin. Herzlich willkommen. Dann Barbara Schmidt. Nach 2 Praktika, das Studium an der Burg Giebichenstein 1986 bis 1990, also eine äußerst spannende Zeit.
91.
91, super, danke. Noch ein kleines Jährchen draufgelegt. Und als Carla Porzellan privatisiert wurde, suchte ein Investor an der Burg jemanden für Designabteilung. Und unmittelbar nach ihrem Abschluss sind sie dann zu Carla gegangen für 3 Jahre. Haben dann ein kleines Jahr nach Helsinki verbracht. In Helsinki nochmal den Kopf woanders hingerichtet, was ich ganz interessant finde. Allein dazu könnten wir uns lange unterhalten, zu den Wegen, die nach außerhalb führen. Und dann sind sie zurück zu Carla, haben da mit dem Unternehmen große Erfolge gefeiert und auch in Hamburg und an der UdK in Berlin gelehrt. Und seit 2013 lehren sie in Weißensee. Seither ist Carla nur noch Nebenbeschäftigung. Das soll nicht abwertend gemeint sein. Ich glaube, das ist jetzt nur vertragsrechtlich gesehen. Justus Theinert, Designer und Design-Didaktiker, Studium der Produktgestaltung in Stuttgart an der Akademie der Bildenden Künste. Mit einer Studie zur Designdidaktik in Europa, die ihresgleichen sucht, bis heute, haben sie für große Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie haben den europäischen Studiengang Master of European Design mitentwickelt. Justus Theinert lehrt und berät weltweit, in China, in Taiwan, Ägypten und Jordanien und seit 2001 Professor für Entwurf und Theorie in Darmstadt. Herzlich willkommen. Und last but not least, Christian Zöllner. 2007 haben Sie Ihr Studium der Produktgestaltung abgeschlossen, auch mit dem Diplom, an der HTW Dresden. Und 2008 haben Sie in Berlin das Medienkunstkollektiv, ich bin nicht ganz sicher, ob es Englisch oder Deutsch aussprechen soll, VR Urban, VR Urban.
Englisch ist besser, ja.
Gegründet. In Berlin an der UdK haben Sie gelehrt, in Amsterdam, in Wuhan. Und seit 2012 betreiben Sie mit Sebastian Piazza, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Danke. Ja. Ein Designstudio, The Constitute in Dresden, seit 2018 Professor an der Burg Giebichenstein. Und ein ganz schöner Bogen ist, dass Sie ganz wesentlich beteiligt waren am Hurra Hurra Festival 2019 dort zur Frage, wie muss sich die Lehre für das 21. Jahrhundert ändern? Auch das ist vielleicht noch ein Thema, das wir ganz am Ende nochmal anklingen lassen können. Wir haben uns vorgenommen, ich gucke auf die Uhr, dass wir 3 Schwerpunkte etwa in den kommenden 90 Minuten ungefähr ausloten möchten. Und wir möchten gerne mit dem ersten Schwerpunkt anfangen. Blicken wir mal zurück in die Mottenkiste. Also nach dem Bauhaus 1949, nach dem Bauhaus, wobei das Bauhaus jetzt richtig verstanden schon früher geschlossen ist, aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Frage, wie geht man in Deutschland mit dem historischen Erbe um? Also, was sind die Anknüpfungspunkte und was sind die Abgrenzungen, vor allen Dingen zum Bauhaus als Vorbild in der Designausbildung? Und da würde ich gerne einsteigen, Frau Matiebe, mit einer kurzen Frage an Sie. Mit einer kurzen Frage, das heißt nicht, dass eine kurze Antwort kommen muss. Was haben Sie in Ihrem Studium vom Bauhaus mitbekommen?
Also zunächst gar nichts. In der Schulausbildung oder im Kunstunterricht gab es das Bauhaus nicht. Also wir mussten ein Jahr vorher arbeiten, bevor wir studieren durften. Das war ganz gut. Dadurch bekamen wir Einblick in verschiedene Technologien, Materialien, natürlich auch in den Alltag der Produktion. Also es war schon eine gewisse Erdung. Es tat aber gut, nicht direkt vom Abi zum Studium zu kommen. Und dann sind wir natürlich erstmal bombardiert worden mit ganz vielen Sachen, von denen wir damals nicht wussten, dass das eigentlich das Erbe des Bauhauses ist. weil die Schüler der Bauhäusler das natürlich weitergeführt haben. Nicht eins zu eins, aber also wir haben auch Raster entwickelt, wir haben Formelemente in Transformation gebracht und wir haben mit platonischen Körpern angefangen und da auch ein Ballett aufgeführt. Ich muss sagen, dass das alles so Bauhaus war, das hat man eigentlich nur über zwei Wege erfahren. Also einmal, dass man in der Bibliothek, die an der Burg damals zu DDR-Zeiten äußerst gut ausgestattet war, wo auch kein anderer sonst reinkam, nur wir Studenten. Und dadurch waren wir eigentlich auch angeschlossen und da fanden wir natürlich das Erbe auch und Ulm und Maldonado war da ein Thema und ist ganz klar. Und dann hatte ich mal ein Seminar in den 80er Jahren im Bauhaus selbst. Und das war sehr spannend, weil damals gab es noch nicht das Bauhausmuseum oder wurde gerade aufgebaut. Jedenfalls hatten wir, als wir dann natürlich auch auf die Bühne wollten und da Theater machen wollten, brauchten wir was und dann sind wir in irgendwelche Kellergänge und haben natürlich tatsächlich da irgendwelche alten Skizzen gefunden und uns auch gewundert, ach ja, das ist ja so ein Kram, was wir auch gemacht haben, ja. Und ich weiß, dass es inzwischen natürlich alles gut aufgearbeitet ist, aber damals war das noch, sagen wir mal, so eine Grauzone. Man wusste noch nicht so richtig, wie man mit dem Bauhaus umgeht. Diese ganze Formalismus-Diskussion war ja eher und war schon ein bisschen überwunden. Wir hatten dann auch über diese Zitzmannsche Grundlehre, ich glaube, in der Ausstellung ist auch der Name erwähnt, hatten wir schon so eine, sagen wir mal, eine Weiterführung, also eine Iteration eigentlich der Bauhaus-Auffassung. Heute würde man sagen, ein bisschen formalistisch, aber ich sehe das inzwischen auch durch die eigene Lehre ein bisschen anders. Also man nimmt sich ja sehr viele Fragmente und überprüft die auch, inwiefern die übersetzbar sind auch in das direkte Industriedesign, also oder wo Anknüpfungspunkte sein können. Ich habe nie immer nur Grundlehre gemacht, ich habe immer auch im Entwurf mitbetreut und dadurch hat sich eigentlich die Bauhauslehre in verschiedenen Formen, ich weiß, in Weißensee war das ein bisschen anders, natürlich im Westen sowieso, hat sich das so in vielen Formen weiterentwickelt und darüber bin ich sehr froh und eigentlich auch ein bisschen begeistert, dass das jetzt so wiederentdeckt wird. Ja, das.
Wenn Sie sagen, Sie haben unmittelbar nichts mit dem Bauhaus zu tun gehabt, also Sie wurden dann mit nicht explizit konfrontiert, aber implizit, haben Sie ein Beispiel dafür, wo Sie heute oder später gemerkt haben, ah, das ist eigentlich eine Anknüpfung an oder eine Fortführung von Bauhaus, wo Sie dann gemerkt haben, okay, diese Stelle wurde übernommen, dafür wurde aber Folgendes verändert. Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns?
Diese Beschäftigung mit Grundformen, das Ordnen von Dingen, die Klassiker-Kontrastsetzung und Figur-Grundbeziehungen, so, das war natürlich, denke ich, sehr direkt auch in dem Erbe des Bauhauses. Und ja, wie gesagt, diese Rasterbücher, diese Entwicklung von einer Form in die nächste und natürlich viel Gipskörper haben wir gemacht. Das mache ich im Übrigen mit meinen Studenten auch noch. Also da geht nichts drüber. Dieses sukzessive Formbilden, das bringt sehr viel Erkenntnis, sehr viel Erfahrung, sodass man dann am Rechner mit einem ganz anderen Hintergrund entscheiden kann. Ja? Also die Varianten bilden, das wird sicher in Zukunft auch viel über den Rechner passieren. Aber die Entscheidung, was die beste Variante ist, das muss erstmal entwickelt werden. Und das ist natürlich im Bauhaus sicher ähnlich intensiv gewesen wie auch bei meiner Ausbildung. Also wir haben nicht nur einen Gipskörper gemacht, ich weiß nicht, wie es bei der Barbara war, aber ich habe heute noch zwei in meinem Bestand. Aber wir haben bestimmt 8 oder 10 gemacht und alle sehr arbeitsintensiv und ich muss sagen, das habe ich unheimlich schätzen gelernt, diese händische, also ich glaube, der Baumgartner sagt in ihrem Buch, die denkende Hand, so ist das, ja, also die Erfahrung fließt in Kopf und Hand und kann dann auch abgerufen werden.
Das ist der Topos aus dem Renaissance-Humanismus, genau, die denkende Hand. Herr Theinert, Wie war das denn in Ihrem Studium zu Ihrer Zeit? Können Sie sich daran erinnern, inwiefern Sie in Ihrem Studium mit dem Thema Bauhaus explizit konfrontiert worden sind?
Ja, das spielte im Studium schon eine Rolle, weil das sozusagen das Fundament gebildet hat für die Diskussion in Nachkriegsdeutschland. Und das hat ja Ulm sehr getragen. Und in Stuttgart wollte man sich bewusst ein bisschen von Ulm abgrenzen und hat eher die Tradition des Kunsthandwerkes, nicht? Die Stuttgarter Werkstätten, das war ja ein Erfolgsmodell schon lange vor dem Bauhaus. Genauso wie Adolf Hölzel, der ja sozusagen gerade die Kontrastlehre ins Bauhaus über Eton gebracht hat. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht immer so tun, als hätte Designausbildung mit dem Bauhaus begonnen. Nicht? Das ging eben über die Reformpädagogik und die Debschitz-Schule und andere Institutionen, die da maßgeblich die Fundamente dafür gelegt haben. Aber im Studium spielte das in der Tat eine Rolle, nicht nur im Historischen, sondern durchaus auch in den Grundlagen, aber auch nur dort.
Haben Sie ein Beispiel?
Ein Beispiel, wir haben keine Gipskörper gemacht, wir haben es mit Ton gemacht, aber das Manuelle, nicht das Entwickeln. Und dann war Hannes Neuner in Stuttgart lange Zeit als ehemaliger Bauhäusler. Und das ist im Grunde auch ein Glück und ein Drama zugleich für die deutsche Designausbildung, besonders für die westdeutsche Designausbildung, weil es gab eben diese historische Zäsur, der Zweite Weltkrieg, und man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen, Lehrer berufen, die politisch unverdächtig schienen. Und da das Bauhaus jetzt nicht von den Nazis zugemacht wurde, ist ein bisschen kurz erklärt, aber es konnte in diesem Rahmen nicht weiterarbeiten, da galten Menschen, die am Bauhaus studiert hatten, per se als politisch unverdächtig. Und das führte dazu, dass jeder, der auch nur mal ein halbes Semester im Bauhaus war, in Deutschland dann Design unterrichtete. Und das war wirklich eine ganz schreckliche Situation, weil meistens war es irgendwie der dritte Aufguss und das nicht sonderlich gut gemacht. Und das führt aber auch dazu, dass das Bauhaus eben so eine stark amplifizierte Form bekommen hat. Das war, eigentlich müsste man es mal jetzt nach dem 100-jährigen Jubiläum wieder zurechtstutzen und richtig einordnen. Das wäre mal dringend notwendig.
Wobei das ja auch nochmal ein Thema ist, wo wir auch nochmal differenzieren müssen. Also wann fängt eigentlich das Designstudium im Westen an? Also erst 71 im Prinzip, wenn wir mal Ulm ausklammern. Und ja, gut, Werkkunstschulen, ne? Das ist eine differenzierte Gemengelage, wo uns heute eigentlich schon wieder die Kategorien für fehlen, weil was waren denn Werkkunstschulen?
Ja, aber wo Sie es erwähnen, das ist in der Tat zum Beispiel ein großer Verlust, die Werkkunstschulen als Modell, nicht? Die ja tatsächlich auch als eine, wenn nicht Gegenbewegung, aber als ein Kontrapunkt zu Ulm gedacht war, mit Leuten wie Job Ernst und Winter.
Andersrum wird es ein Schuh draus. Ulm war als Gegenbewegung zu den Werkkunstschulen gedacht.
Nee, die Werkkunstschulen gab es ja noch nicht so lange. Also die sind relativ zeitgleich entwickelt worden. Also es gab die Meisterschulen des deutschen Handwerks. Das war die Tradition. Viele sind in dem Dunst noch Jahrzehnte unterwegs gewesen. Wuppertal oder Offenbach waren ja ganz schlimm, nicht? Aber es gab die Werkkunstschulbewegung, die eben diese Kunstgewerbeschulen erneuern wollte. Und das war nicht ein weiter so, ganz und gar nicht, sondern es war tatsächlich ein sehr musisch fundiertes Ausbildungskonzept, was aber im Zuge der Ulmer Dominanz, was wiederum mit der tragischen Geschichte zu tun hat, mit der Hochschulreform 71, wo alles nivelliert wurde und die Werkkunstschulen mussten beweisen, dass sie modern sind, und deswegen haben sie von Ulm abgeschrieben und haben alle ein mehr oder weniger brauchbares Ulmer Programm entwickelt. Und es war ja jetzt 68, hatte Ulm sich ja geschlossen, und danach waren auch genug Lehrer verfügbar. Also eine ganz ähnliche Situation wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bauhaus. Und deswegen ist leider auch Ulm meiner Meinung nach natürlich wichtig, aber sehr überbewertet. Und auch das müsste man mal historisch einordnen.
Super, da werden wir auf jeden Fall hinterher beim Bier noch ordentlich drüber zoffen. Ich finde ja, Ulm ist total unterbewertet. Aber zurück zum Bauhaus. Frau Schmidt, was haben Sie in Ihrem Studium explizit vom Bauhaus mitbekommen?
Mir ging es ein bisschen ähnlich wie Elke Matiebel. Wir haben uns praktisch die Klinke in die Hand gegeben an der Burg, habe ich vorhin so mitbekommen, ne? Also 86, 87. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was an dem, was wir gemacht haben, also vor allem auch in der Grundlagenlehre gemacht haben, denn mit dem Bauhaus zu tun hatte, also dass das Zitzmannsche System angelehnt war an Grundlagenübungen, die am Bauhaus gemacht wurden. Das Bauhaus war irgendwie schon präsent, also man hat darüber gesprochen, aber es wurde nicht explizit thematisiert. Explizit, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, und da wurde es dann für mich spannend, wurde das in einer Ästhetikvorlesung angesprochen, nämlich dieses Ringen um die Einordnung des Bauhauses, also das Bauhaus, also die Akzeptanz des Bauhauses in der DDR, das ist also in den Jahren nach dem Krieg oder in den unmittelbaren Jahren nach dem Krieg gab es Bemühungen in der Tradition des Bauhauses weiterzumachen, es war in Weißensee so an der Burg, wenn ich mich ganz täusche, auch. Aber dann gab es die Formalismusdebatte zweimal, ne? Einmal 51 und dann 61 nochmal. Und dann gab es diesen sehr spannenden Fall der Zylindervasen von Hubert Petras, der bei uns ja unterrichtet hat, der es selber aber auch nie angesprochen hat, die zum Skandal wurden, obwohl es ganz harmlose Formen waren. Aber da kochte die Formalismusdebatte nochmal hoch. Also diese Formen waren eben kalter westlicher Funktionalismus gleich Formalismus und der Bauhausstil oder das Bauhaus als Teil eines International Style war derzeit eben überhaupt nicht wohl gelitten. Und da wurde es aber spannend für mich, weil es, als ich in den 80ern studiert habe, war es natürlich schon irgendwie Kanon, auch wenn es nicht so konkret angesprochen wurde. Und alles, was kanonisch war, war für uns dann wiederum eigentlich nicht so großartig. Und wir haben natürlich auch daran, also in den Westen geguckt, gesehen, da gibt es neues deutsches Design, die machen völlig schräge Sachen. Und für uns war das ja eine, jetzt schweife ich es ein bisschen ab, ne? Für uns war das ja eine Zeit, in der wir nicht unbedingt wir hatten die Aussicht auf einen festen Job nach dem Studium, aber nicht unbedingt die Aussicht, dass das, was wir entwerfen, auch produziert wird. Das heißt, die Motivation war gar nicht so groß, also verbindliche Regeln zu lernen, um gut zu gestalten für große Serienproduktion, weil es so ein bisschen fraglich war, ob dann wir überhaupt in diese Position kommen würden. Und so, dass wir eigentlich auch Spaß, Freude daran hatten, das alles ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber trotzdem will ich auch nochmal sagen, diese Grundlagenlehre war für uns das Handwerkszeug, auch wenn nicht immer alles Spaß gemacht hat. Aber ich finde ja auch, man muss Demut lernen, man muss einfach etwas auch machen, bis einem das völlig in den Körper übergegangen ist und es wiederholen, auch wenn man es irgendwann nicht mehr sehen kann. Und das sind einfach Dinge, und das sagen meine Kommilitonen auch, dass das etwas ist, worauf sie immer wieder zurückgegriffen haben später. Also es gibt ja in der Gestaltung nicht so viel Verbindliches, aber das sind eben so ein paar Sachen in der künstlerischen Grundlagenlehre, die man wirklich, also die einem einfach sehr, sehr nützen, wenn man sie so intensiv betrieben hat.
Jetzt sind zwei wichtige Stichworte schon zweimal angeklungen. Ich glaube, das müssen wir nochmal ganz kurz explizit machen. Was ist mit der Zitzmann-Lehre oder dem Programm von Zitzmann gemeint?
Lothar Zitzmann war eigentlich Künstler, hat aber eben für den, also sowohl für die künstlerische als auch die gestalterische Grundlagenausbildung ein Formkategoriensystem entwickelt. Und an diesem Formkategoriensystem haben wir uns entlang gehangelt. Also die Welt fing an mit richtungslosen, flächigen Formen, richtungslosen Körpern und dann gerichteten Richtungsgegensätze kamen, also rechter Winkel, dann kam Richtungsdifferenzierung, spitze Bewegung und Kombination aus all dem. Und also es hat eben nicht immer nur Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, nach meiner Erinnerung haben wir im ersten Studienjahr bis Weihnachten nur Kreise gezeichnet und dann irgendwann Kugeln. Aber es war auch eine gute Erfahrung. Also etwas, wo wirklich uns etwas in den Körper übergegangen ist. Ja.
Die teuersten Arbeiten von Josef Albers, glaube ich, sind im Moment die, wo er nur die Kreise zieht halt in der Luft und dann gerade dann so ein bisschen mit dem Stift das Papier berührt. Und das zweite Stichwort, was wir eben gehört haben, Formalismusdebatte. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rund um den Globus, was ist denn mit der Formalismus? Günther Höhne sagt, euphemistisch, also dass der Begriff Formalismusdebatte sei ein Euphemismus. Was ist damit gemeint?
Naja, also man war ja bemüht nach dem Krieg, sich auch ganz stark an der sozialistischen Kunst der UdSSR zu orientieren. und für die Arbeiter und Bauern etwas zu schaffen, damit das Leben für sie besser ist. Also die Verbesserung der Lebensbedingungen, das war so das Schlagwort. Und diese abstrakten Formen, diese Auffassung von Malevich oder so, das war eigentlich elitär und das war sozusagen nichts für den Bauern und den Arbeiter. Damit konnte der nichts anfangen. Also sollte die Kunst sich unterordnen, auch die Gestaltung sollte sich unterordnen den Bedürfnissen der arbeitenden Klasse. Und das kam, ich weiß nicht, Bitterfeld, ich bin kein Spezialist, ich bin auch kein Designtheoretiker, ich habe das nur mitgekriegt so als Student und als Assistent, dass das wohl sehr heiß herging, also zweimal, wie Barbara sagt, und die Künstler und Gestalter verpflichtet wurden, von diesem abstrakten, elitären Schnickschnack wegzugehen und etwas mit ordentlichem Henkel und ordentlichen Gebrauchsfunktionen herzustellen. Und was meine Lehrer da aushalten mussten, das war bestimmt nicht einfach. Also ich muss sagen, auch so im Nachhinein, bei allen Wirren, die wir auch dann später, als ich Assistent war, kam die Wende und war alles nochmal in Frage gestellt. Unsere Profs haben uns sehr gut geschützt, also politisch wie auch was so den Ethos der Gestaltung angeht. Also sie haben sozusagen diese Abstraktion der Formelemente, wie Barbara sagt, über den Grad der Gerichtetheit, das war bei Zitzmann eigentlich so die Kategorie, wonach er Formen geordnet hat, ne? Der Grad der Gerichtetheit, und der ist auch wirklich eine sehr wichtige Kategorie. Also die benutze ich auch noch, aber nicht nur sie, sondern auch andere Kategorien. Und das war wie so ein Gerüst, an dem man sich festhangeln konnte. Und ich glaube, sie konnten das auch gut legitimieren, dass sie das immer noch machen, weil es ging ja um grundlegende Fertigkeiten, Fähigkeiten, und wir haben eben die richtungslosen Formen, die Kreise, die haben wir gezeichnet. Also wir hatten ein Naturstudium ganz intensiv, 4 Jahre muss man sagen, jeden Tag der Woche, also ein Tag in der Woche wurde gezeichnet. Das ist natürlich ein Luxus, den kann sich heute keine Hochschule mehr leisten, aber da wurde das natürlich wirklich alles, was rund ist, wurde noch runder, und wie kriege ich das, und dieses Gefühlte über dem Blatt, und dann irgendwann lasse ich die Hand los und dann dokumentiert sich das als Geste auf dem Blatt. Und das war sehr intensiv, und eigentlich war das Bauhaus und eigentlich war das streng, aber es wurde nicht so genannt. Also das war, glaube ich, sehr klug. Also die Profs haben noch andere kluge Sachen gemacht, damit wir geschützt waren, aber wir waren halt wie unter einer Käseglocke, muss ich auch sagen, heute. Ja. Wir hatten die Bibliothek, das war unser Fenster zur Welt. Ansonsten alles, was da politisch auch gerade in den Wendezeiten so auf uns zukam, und wir waren auch damals, wir haben uns schon vorhin kurz unterhalten, auch nicht einfach, also gab viel Ärger, aber die Profs haben uns gut beschützt, also da habe ich heute sehr hohen Respekt.
Ja, ich habe mir dieses wunderbare Zitat, also ich finde es sehr prägnant, von Günter Höhne eben aus seinem Lexikon über DDR-Design aufgeschrieben, mit Formalismus: dogmatische Treibjagd gegen die Moderne. Im Sinne von, alles, was aus den USA kommt, ist imperialistisch ist abzulehnen, weil damit Kunst und Kultur amerikanisiert werden und eben nicht dazu beitragen, dass der Fortschritt in die Gesellschaft kommt. Herr Zöllner, was haben Sie in Ihrem Studium vom Bauhaus ganz explizit mitbekommen?
Ja, das ist so ein bisschen komisch, weil ich habe die ganze Zeit schon, ich wusste, okay, die Frage scheint jetzt auch an mich zu kommen. und eigentlich, ich habe ja bei Elke Matiepe studiert und ich versuch's mal, ja, du korrigierst mich, ne? Also ich glaube, dass wir relativ früh im Studium in die Werkstätten mussten und da so, musste ich machen, so eine Pinnnadel in groß in Holz bauen. Also die mussten wir skalieren um 10, 15, 20-fach musste das vergrößert werden. Vielleicht das. Ich war ja selber nie im Bauhaus, habe ja nie studiert und so wie ich das gerade höre, haben die das ja auch nie alles erfunden. Also das ist ja eine Sache, die sich so, das ist ja so ein Kontinuum, in dem wir da so drin stecken. Und eben auch die Frage, ja, wo habe ich das erste Mal gehört? Sicherlich eher in der Design-Geschichtsvorlesung. Also es war jetzt weniger eine Sache, die wir irgendwie in Entwürfen diskutiert haben, wo sie sagen, Mensch, das sieht ja aus wie im Bauhaus, sowas ist ja irgendwie nie gekommen. Und dann ist es andere, aber ich glaube, das, was ich aber so ein Stück raushöre, ist so diese vielleicht auch die Disziplinierung im Material und die Disziplinierung im Körper, also dieses Zeichnen, das Verstehen der Form durch ein körperliches Gedächtnis, also gerade hat man das schon mit dieser denkenden Hand und eben auch die Demut im Material, also diese an den Gipskörpern verzweifeln, bis das jetzt alles so passt. Ich glaube, das könnte eine Sache sein, die eventuell eine Art von Linearität da drin steht, aber ebenso wie das, also ich habe das eher, würde das jetzt rückblickend eher so verstehen, so Christa Petrov-Bohne, die hat das ja sozusagen auch gemacht mit den Gipskörpern, vielleicht ist es eher in der Tradition gewesen, als dass es jetzt eine Bauhaus-Tradition gewesen ist, wäre jetzt so würde ich jetzt so sagen, oder?
Also eher so ein Etikett, was...
Also ich habe es nur rückblickend gesehen, ne? Als die Ausstellung jetzt immer in Pilnitz war, habe ich vor diesen Gipskörpern gestanden, aha, so daher kommt es also. Und da sind so ein paar Sachen so zusammengekommen bei mir, so wo ich das auch vielleicht begonnen habe zu verstehen, 20 Jahre nachdem ich es gelernt habe eigentlich. Aber was denkst du?
Es ist immer interessant, wenn man so hört, was geblieben ist von dem, was man als Intention reingebracht hat. Ja, aber tatsächlich haben wir das als Bauhauslehre nie thematisiert. Also es war tatsächlich eine Mischung aus dem, wie ich schon gesagt habe, was ich als Zitzmannsche Grundlehre als übernehmenswert erachte, also dieser Grad der Gerichtetheit. Aber ich finde auch diese Herangehensweise von Hückler von Weißensee über Ecke und Kante, die Form zu definieren, auch sehr wichtig, also mindestens genauso. Ich stellte dann immer mehrere Arten vor, wonach man einen Körper bilden kann und von den Vorlesungen ist offensichtlich nicht viel geblieben, aber das ist wahrscheinlich...
Hat trotzdem gereicht.
Ja. Aber es ist gut, was eben durch die Hand gegangen ist, das bleibt, ne? Also was nur durch die Ohren gerutscht ist, das ist nicht so schlimm, ist alles gut.
Ja, gut. Herr Theiner, wie sehen Sie das jetzt im Westdeutschland in den Orten, wo Designausbildung praktiziert wurde? Aus Ihrer Einschätzung ist das Thema Bauhaus eines gewesen, was eben sehr stark nur durch die Personen verkörpert wurde? Oder war es auch eins, was explizit gemacht wurde nach dem Motto, wir wenden jetzt hier aus dem Vorkurs des Bauhaus folgende Methode an, um Folgendes zu lernen. Also wurde das nochmal in so einen Rahmen gefasst oder wurde das einfach nur gemacht? Wie ist so Ihre Einschätzung?
Also zu meiner Studienzeit schon nicht mehr, früher durchaus. Und vielleicht muss man eines nochmal ins Bewusstsein rufen, dass es ja nicht ein Bauhaus gab. Es gab auch nicht eine Bauhausgrundlehre. Das, was Itten aus der Tradition Hölzel und seiner reformpädagogischen Grundbildung gemacht hat, war was ganz anderes als das, was Josef Albers, auch ausgebildeter Pädagoge, später gemacht hat. Und dazwischen ist noch Moholy-Nagy mit seiner ganz eigenwilligen Sache. Also und das Bauhaus, muss man immer wieder konstatieren, war ein Experiment für 14 Jahre an drei Standorten. Nicht? Also es ist keine Institution, genau. So wie das oft verkauft wird. Aber durchaus, also wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Bauhäusler gesucht, händeringend, und die haben das dann auch entsprechend, beispielsweise Werkkunstschule Darmstadt, Hans Hoffmann Lederer hat eben ganz explizit nach Ittens Weimarer Grundlehre unterrichtet und hat das in sehr bemerkenswerter Art und Weise gemacht. Und das Missverständnis oder die Grundproblematik, die in diesen systematisierten Vorlehren liegt, ist natürlich, dass sie einerseits verlockend sind, weil sie systematisch sind. Man hat den Eindruck, man könnte das so abarbeiten und dann wird man ein guter Designer oder gute Designerin. Dem ist nicht so. Die Person, die das vermittelt, ist das Entscheidende. Und deswegen war Itten ja auch sehr traurig darüber, was aus seiner Grundlehre geworden ist. Und dieses Missverständnis der Systematisierung, das hat in Westdeutschland doch ziemlich um sich gegriffen. Also dieses Patentrezept, nicht diese Idee. Und damit ist natürlich die Grundsubstanz einer guten Grundlehre verloren gegangen. Und das hat sich dann auch gewandelt, also vor allem auch mit dem Einzug der Kunststoffe. Das war ein wichtiger Moment, weil bis dahin war ja die Lehre doch sehr am Material definiert, was auch Sinn macht, nicht? Also ein Material zu spüren, ein Material in seinen Eigenschaften wirklich geistig zu durchdringen, das war was sehr Wichtiges. Und im Kunststoff war das plötzlich nicht mehr möglich. Und da änderte, und da war Ulm sehr wichtig auch, und da änderte sich diese Grundlagenidee hin zu den Prozessen. Also wie wird das Material eigentlich verarbeitet? Nicht? Das war eine Sichtweise, die es bis dahin so nicht gab. Und das war natürlich dann auch industriekonformer. Und so ging eigentlich das menschlich-geistige in der Grundlagenausbildung zurück und das technisch, ich sag mal, anwendbare kam in den Vordergrund.
Jetzt sind wir schon genau bei dem Stichwort Grundlagen, Grundlehre, Vorkurs, all diese Termine, die sind jetzt schon ein paar Mal gefallen, und an der Stelle würde ich ja gerne überleiten, so ein bisschen Scharnier zwischen dem ersten Schwerpunkt und dem zweiten Schwerpunkt, auf den wir uns jetzt zubewegen. Wobei wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass das wahrscheinlich nicht nur fürs Bauhaus gilt, sondern es gilt also fürs Ulm sowieso und sicherlich für ganz viele andere Hochschulen und Orte, wo Design gelehrt wurde, genauso, dass es nicht den einen Ort gab, sondern ganz viele Phasen, ganz viele unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem, wer da gerade Akteur war. Stichwort Grundlehre, Grundkurs, Vorkurs, Grundlagen der Gestaltung. Möglicherweise ist das etwas, was jetzt unter dem Stichwort der Designausbildung, der Designlehre, einen besonders starken Eindruck hinterlassen hat von dem, was wir mit dem Bauhaus verbinden, mit dem Etikett Bauhaus. Was würden Sie sagen, wenn wir die Lehre von Design, die Designdidaktik, Pädagogik, Designausbildung betrachten, welche Rolle haben die Grundlagen, die Grundlehre bei Ihnen gespielt und welche sollten Sie heute spielen? Also was ist das, was wir als Maßstab dafür verwenden, um die Qualität dessen, was wir da tun, in der Lehre zu bewerten?
Bei uns haben, also in meinem Studium, haben Sie eine große Rolle gespielt. Was danach dann kam, war viel weniger verbindlich, und ich denke auch so im Bereich der Grundlagenlehre, da kann man, also man mag es auch kritisieren, klar, es gibt natürlich nicht den Patentbaukasten, mit dem man Grundlagenlehre aufbauen kann, und dann hat man Maßstäbe, auf die man sein Leben lang zurückgreifen kann, aber ich denke schon trotzdem, dass an der Stelle am ehesten noch eine Art von Verbindlichkeit geschaffen werden kann oder von Erfahrungen gemacht werden können, die eine Grundlage sind für eine spätere gestalterische Entwicklung. Und in meinem Studium später, in den späteren Jahren, dann wurde es sehr viel freier. Und ich glaube aber, dass das eben auch gut zusammenpasste, so am Anfang durch verschiedene mühevolle Übungen und Erfahrungen gegangen zu sein und dann eben sich ein bisschen mehr ausprobieren zu können. Die Frage ging auch dahin, wie ich mir das jetzt wünsche, oder? Oder wie es mir
wie vor, jetzt für die in der jetzigen.
Ist es ja so, dass das ja auch getrennte Bereiche sind. Das war allerdings damals auch so. Das waren andere Lehrende als die dann die Entwurfslehre betreut haben im Hauptstudium. Und das ist ein Bereich, ich kann jetzt auch nur für meine Hochschule sprechen, der stattfindet. Es gibt ein Jahr Grundlagenlehre in Weißensee. Also es ist großartig, dass es ein Jahr Grundlagenlehre gibt, in dem Studierende aus allen Fachgebieten gemischt sind. Also das ist wirklich, wird sehr konsequent so gemacht. Also auch aus den Künsten, aus der Gestaltung kommen alle zusammen und werden in Gruppen durch verschiedene Stationen gereicht und da entstehen Freundschaften und Beziehungen, die das ganze Studium und länger reichen. Das ist toll. Einerseits, andererseits hat sich natürlich der Inhalt sehr verändert und ist sehr in Bewegung und ich sehe nicht viel von dem, was bei uns in den Grundlagen eine Rolle gespielt hat, also von Gestaltungsgrundlagen, von darüber, wie nehme ich Farbe wahr, welche Farbsysteme gibt es oder wie nämlich Form im Raum war, all diese Dinge, das ist heutzutage nicht mehr so sehr Thema. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Diskussion, was müsste eigentlich in den Grundlagen heute stattfinden. Die Welt hat sich ja auch sehr weiterentwickelt. Es ist sicher keine so gute Idee zu sagen, dass wir nehmen einfach das von damals und das könnte jetzt auch noch funktionieren. Ganz sicher muss das reagieren auf die Welt um uns herum. Auf welche Weise? Das bleibt für mich eine spannende offene Frage. Und der Bereich, in dem ich tätig bin, ist ja der, der dann in Empfang nimmt, was nach der Station Grundlagen, also diejenigen in Empfang nimmt, die da durchgelaufen sind. Und manchmal wünschen wir uns, dass es einfach Dinge gäbe, auf die wir aufbauen könnten. Vielleicht ist das auch eine naive Vorstellung. Vielleicht ist einfach die Welt so anders heute, als dass man das so machen könnte.
Darauf zielt der zweite Teil der Frage. Das heißt, Sie würden sich sehr wohl auch heute insbesondere eine Grundlagenlehre wünschen, die eine gewisse Basis schafft für alles, womit man dann später neu konfrontiert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay. Herr Zöllner.
Würde ich aber gleich mal was dazu sagen, weil ich finde, das auch gut wäre auch mein großer Wunsch, also weil ich ja eben auch in der Rolle bin, dann sozusagen die Studierenden an der Burg nach der Grundlehre zu empfangen und dann mit denen in die Projekte zu gehen. Was ich aber total toll finde bei unserer künstlerischen Grundlehre, die das in Teilen natürlich macht, erkenne ich aber auch erst wirklich, nachdem ich das ja auch jetzt eine Weile da an der Hochschule bin, wie wichtig das ist, die Studierenden so ein Stück zu entschulen. Also es ist ja eben nicht mehr so wie bei Elke Matiebe, dass die dann, ich habe mir das hier notiert, finde ich voll verrückt, ne? Das ist Arbeitspflicht vorher und dann darf man erst studieren. Und das ist so, teilweise kommen die aus dem Gymnasium die machen vielleicht noch irgendwo ein Vorpraktikum noch schnell und dann sind die schon bei uns drin. Und dann haben die ja Lernen als ein Schulsystem kennengelernt und wir wollen ja mit denen anders arbeiten und deswegen ist diese künstlerische Grundlagen ja, und sorry für meine Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten und ich verstehe das vielleicht falsch, aber wichtige Aufgabe, die mal so ein Stück zu schütteln und zu sagen, nee, jetzt mach doch mal, entscheid doch mal selber, mach doch mal. Und ich habe jetzt angefangen zu merken, okay, vielleicht muss ich bestimmte Punkte selber nochmal nachlehren, obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht mehr meine Baustelle ist, weil ich soll ja mit denen in die Projekte gehen, aber bestimmte Punkte nochmal wieder auf den Tisch holen, die vielleicht da zugunsten der Entschulung runtergefallen sind. Also so wie du das gerade gesagt hast, Elke, mit dem, dass du sozusagen trotz der Grundlehre immer noch auch im Entwurf bist, dass eben bestimmte Punkte da so eine Klammer bilden. Schau mal hier, der Kontrast, die Form.
Dann kommen jetzt drei zentrale Punkte zusammen, die in der Designlehre in eine Balance gebracht werden müssen. Die Inhalte, also was, die Methoden, wie, und beiden ist das Stichwort Bauhaus oder Grundlehre spannend. Die Bewertung zu Ihrer Zeit, die Bewertung heute. Und das Dritte ist dann eben die Struktur, der Ablauf, das Curriculum. Ne? Also wann kommt was? Würden Sie denn sagen, dass es heute nochmal wichtig, weiterhin wichtig ist, ein Gespür für Interaction of Color, für die gegenseitige Wechselwirkung von Farben zu haben? Oder ist das ein gelöstes Problem und das kann man irgendwo mal nachschlagen, das muss man nicht mehr erfahren?
Naja, wir haben ja nur so wenig Zeit mit den Studierenden. Also das ist ich sehe das natürlich, wünschen würde ich es mir, aber ich musste das noch mit so einer Farbspritze lernen und die so in so für 10 Tropfen Rot, 2 Tropfen Gelb, Viereck ausmalen und also ne, und dann immer die neue Schale nehmen und das anmischen. Und das kann man jetzt anders machen. Dass ich mit einem Problem mit Disziplinierung habe und da habe ich mehr oder weniger nichts von gelernt. Ich habe aber eher gelernt, dass es irgendwie anders gehen muss. Ne, also das hat mich eher daran getriggert, irgendeinen Umweg zu suchen und weiß aber, dass es trotzdem total wichtig ist, das über irgendeine Art von Phase oder Format zu erfahren. Ob man das jetzt ein ganzes Semester lang machen muss, bezweifle ich. Ich finde, man kann das relativ zügig erlernen und erproben und dann muss man so ein paar Handreichungen bekommen. www.colorschemes.org oder sowas und dann guck doch danach und dann entscheide selber. Aber dieses selber die Entscheidung treffen zu können, das ist es. Nee, sich von irgendeinem www.colorschemes.org, ob sie weltweit gibt oder nicht, aber sagen müssen, ja, das ist jetzt richtig, sondern selber entscheiden zu können, ob es richtig ist. Und das hat etwas mit Erfahrung zu tun
vielleicht. Wenn ich, das hat was mit?
Erfahrung zu tun, die man machen muss. So Schritt, Schritt, Schritt.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wann treffe ich die passende Entscheidung, wenn ich frei bin von irgendeinem Lehrplan oder wenn ich eine gewisse Grundlage mir mühsam aneignen musste und dann dadurch in der Lage bin zu entscheiden? Also was ist, welche Rolle spielen dann zumindest methodisch die Grundlagen?
Also wir sind im Jahr 2021. Also man kann nicht zurückdrehen, selbst wenn man manches ein bisschen verklärt, was damals so streng und disziplinierend durchgelaufen ist. Wie Christian sagt, das muss heute einen anderen Charakter bekommen und man muss auf das vor allen Dingen fokussieren, was das wirklich Grundlegende ist. Und das ist in erster Linie erstmal sehr gut beobachten, sich mit Wahrnehmen auseinandersetzen. Warum nehme ich bestimmte Kontraste in anderer Intensität wahr als andere? Was ist auch biologisch, also oder physiologisch in uns angesiedelt, dass bestimmte Phänomene so und nicht anders wirken? Also so fange ich eigentlich an, also dass man nochmal reflektiert, warum wir so wahrnehmen, wie wir wahrnehmen. Weil das ist im Grunde genommen auch so ein Fundament, um dann Gestaltung zu kommunizieren. Wir wissen, das sind sozusagen die Ausgangssituationen. Und dann muss man natürlich, das sage ich ganz offen, die Begeisterung, den Spaß verknüpfen mit der Disziplin. Das ist ganz logisch. Also das Thema, was ich nächste Woche einführe, Making of Design Produkt, heißt die Bändigung des Hühnereis. Also nicht der Entwurf einer Hühnereiverpackung, sondern wir gucken erstmal überhaupt, was in der Welt, seit wann isst man das, wie geht man damit um, wie lernen Kinder ein Ei aufschlagen, wie wird es gehandelt, wird sich da was ändern, stellen wir uns vor, dass wir das in eine andere Form pressen, damit es stapelbar ist, oder wie können wir die, also wir regen viel an zum Überlegen, auch zum kritisch Hinterfragen, aber auch zum Analysieren. Also wir gucken wirklich, was in der Welt zu diesem Gegenstand passiert ist und auch in der Zeit. Also die Kulturgeschichte ist ganz wichtig. Ja?
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ja eine Frage, die seit 120 Jahren präsent ist. Das heißt, die Frage ist nicht veraltet. Also was nehmen wir wahr, wie nehmen wir wahr, was erkennen wir, was ist unser Kontext, was ist unsere Kultur und so weiter, sondern die Frage ist nicht veraltet, sondern bestimmte Inhalte können veraltet sein und, wenn ich es richtig verstanden habe, bestimmte Methoden können veraltet sein.
Ja.
Also was tun, um diese alte Frage lebendig zu halten, ne, und nicht in so einem Kanon zu erstarren.
Ja, also ich habe nicht zum Farbenmischen angeregt, deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht angepiekst. Also Gegenteil ist jetzt nicht so mein Inhalt, aber tatsächlich ist dieses Miteinander, dieses Arbeiten im Team ganz entscheidend. Das war früher nicht so, muss man einfach sagen. Und zu beobachten, wie die Studenten sich untereinander befördern und dieser Reifeprozess passiert viel schneller, wirklich, wenn die miteinander arbeiten. Und das schließt nicht aus, dass trotzdem jeder seine Gestaltungssignifikanz entwickeln kann. Das ist keine Frage. Das kann man mit vielen methodischen Dingen auch wieder rauskitzeln. Aber so dieses Erlebnis, wir haben ein Problem und das gehen wir jetzt an und wir teilen die Arbeit auf und wir finden eine Lösung und wir diskutieren das, das spielt eine viel größere Rolle und das macht eigentlich das auch sehr spannend, das Grundlagenstudium. Und wie gesagt, mir tut es gut, dass ich im Master auch Projekte habe und in den Grundlagen. Und daher kann ich immer gucken, wie ich was vermitteln kann. Und wenn dann wieder was vergessen wird im Master, dann kann ich nochmal sagen, gucken Sie mal bitte in Vorlesung 3. Da haben wir zu dem Aspekt der Gerichtetheit ordentlich uns verhalten. Ja. Also ich kenne dieses Problem, was die Barbara schildert, dass man im Entwurf natürlich immer sagt, habt ihr das nicht in den Grundlagen gelernt? Tja, das ist eben schwierig. Das ist eine uralte Geschichte, das kennen Sie sicher auch.
Das ist.
Ich würde gerne einen Klassiker. Zweiten Aspekt noch jetzt auf den Tisch bringen. Nämlich auch etwas, was mit dem Bauhaus auch verbunden ist und danach auch mit anderen Hochschulen. Die Frage, inwiefern sind wir in Kooperation oder gerade nicht in Kooperation mit der Industrie, mit der Wirtschaft? Also was hat eigentlich die Hochschule mit der späteren Praxis zu tun? Ist Hochschule eher noch ein Freiraum? Und später kann man immer noch gucken, was passiert. Oder findet schon die spätere Praxis in der Hochschule statt? Herr Theinert, auch hier nochmal die Frage an Sie mit beiden Augen sozusagen betrachtet, einerseits aus der eigenen Erfahrung, andererseits aus Ihrer Beschäftigung mit der Designlehre in Westdeutschland. Wie ist Ihre Einschätzung, wie das in Deutschland, in Westdeutschland lange Zeit gewesen ist?
Also es hat ganz unterschiedliche Arten von Kooperationen gegeben und auch zu unterschiedlichen Zeiten in ganz unterschiedlicher Form. Also letztlich ist das Dessauer Bauhaus ja das Paradebeispiel für eine gute Industriekooperation. Da hat sich ja dann das Design auch verändert. Also es waren andere Zielsetzungen, weil der Geldgeber ein anderer war. Und damit verändert sich auch Lehre. Das ist gar keine Frage. Und Industriekooperationen im der Westdeutschland, das war im Grunde in den 80er Jahren, also jetzt meine Studienzeit, da war das sehr populär. Und da hat man auch in der Lehre tatsächlich einen Bruch gehabt, weil es keine pädagogisch fundierte Lehre mehr gab. Und da hat man Learning by Doing hat man verwechselt mit Training on the Job. Also man hat viele Fachbereiche im Grunde wie Designbüros betrieben. Und so wie man eine Lehre macht, ne, wenn man zum Schreiner geht, ist man halt ins Studium gegangen und hat Projekte abgearbeitet. Das war in den 80ern sehr populär. Das ist natürlich hochgradig dumm, nicht? Das kann nicht funktionieren, weil das nicht nachhaltig ist und kein ordentliches Fundament bildet. Insofern glaube ich, sind Industriekooperationen sehr kritisch zu sehen, weil sie müssen einen Nutzen haben, einen pädagogisch-didaktischen Nutzen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen sie auch immer das Potenzial haben, die Industrie ein wenig aufzurütteln. Nicht? Also wenn das möglich ist, dann sind sie in homöopathischen Dosen, glaube ich, sehr sinnvoll, solche Kooperationen.
Das ist Ihre Bewertung heute. Mhm. Haben Sie im Studium denn auch an konkreten Projekten mit der Industrie gearbeitet?
Ja.
Ah, okay.
Also während des Studiums, also im Lehrkontext, aber auch neben dem Studium.
Okay. Herr Zöllner, wie war das bei Ihnen? Haben Sie das erste Mal für Geld oder zumindest mit jemandem direkt aus der Wirtschaft gearbeitet? War das schon im Studium?
Ja, tatsächlich war das das war sogar relativ früh. Und das gab in Wurzen eine Leuchtenfirma. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Und die haben dort Leuchten, vor allen Dingen aus Metall gebaut. Also es ist alles sehr neblig, die Erinnerung an die Zeit. Und auf jeden Fall gab es da eine Kooperation mit dem Leuchtenbauer. Und es ging vor allen Dingen, erinnere ich mich, dass viele Leute mit Metall gearbeitet haben. Und es ging um Leuchten. Also es war irgendwie sowas. Und da kann ich mich aber daran erinnern, dass es vor allen Dingen geholfen hat, die eigene Arbeit irgendwie zu kontextualisieren. Also es hat dann plötzlich vielleicht auch in einem gegenüber dem Gipsform und dem Farbenmischen plötzlich auch was Handfestes, was Angewandtes bekommen. Und da war ich eigentlich ganz dankbar, weil da konnte man so mal so lossprinten und mal gucken, wie sich das übertragen lässt, was man da jetzt gelernt hat. Das fand ich schon ganz gut. Aber ich finde generell bei der Frage, wie man sozusagen mit Industrie kooperiert, ist immer eine Frage, von welcher Industrie reden wir denn? Also ist es denn überhaupt noch die Frage, also wir haben bei uns zum Beispiel heißt ja der Studiengang immer noch, also überhaupt generell Industriedesign und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass das die Industrie, so eben jetzt mit Fridays for Future und wo sich die jungen Leute sehr emanzipieren, sagen, dass die Industrie eigentlich das Böse ist. Also wir sind hier und da ist die Industrie. So, ne? Die machen alles kaputt. Und dann, also das hat natürlich bei mir die Frage ausgelöst, ja, was ist denn dann eigentlich Industriedesign? Wie können wir das denn den jungen Menschen vermitteln, was wir hier tun. Und das ist natürlich dann eben das, wie können wir eigentlich auch die Industrie verändern? Wie können wir da einen Beitrag leisten, dass die Dinge anders und besser werden? Und da sind wiederum natürlich, ist natürlich wichtig, ein klares Bild davon zu bekommen, was denn das denn ist, der Komplex Industrie. Und das hängt dann eben auch wieder von den, wie Justus Steinert sagt, von den Lehrenden ab, wie sie das thematisieren, welche Partnerinstitutionen sie ins Boot holen und wie sie die auch im Zaum halten, ohne dass das jetzt übergriffig wird und die dann so Intellectual Property absaugen oder Inspirationen oder sowas. Aber da habe ich das Gefühl, dass in allen, in Lehre wie auch im Studium, war das eigentlich immer relativ gut gemanagt. Also ich hatte nie das Gefühl, da irgendwie, dass die Studierenden da ausgebeutet werden oder sowas. So, dass
ich sie haben sich gut behütet gefühlt.
Naja, nee, aber es war zumindest so, dass das geklärt war an der Stelle.
Ja. Frau Schmidt, wie war es bei Ihnen? Sie haben ja eben schon angedeutet, dass es durchaus auch noch einen gewissen Erfahrungshorizont gab, dass es sein könnte, dass Sie später als Designerin Dinge entwerfen, die niemals hergestellt werden. Also was war das Thema oder wie war das Thema bei Ihnen im Studium besetzt? Zusammenarbeit mit der Industrie, Arbeit für die Industrie in der Industrie.
Ich habe ja Keramik, also heute heißt es Keramik-Glasdesign studiert, damals hieß es Gefäßgestaltung. Und unser Fachgebiet, aber auch alle anderen an der Hochschule hatten sehr viele Praxispartner und wir haben regelmäßig unsere Formen, die wir noch an der Hochschule entwickelt haben, dann in Porzellanwerke getragen oder waren in Glashütten und haben dort die Sachen dann im echten Material unter echten Produktionsbedingungen realisiert. Das war sehr spannend. Haben auch immer dort natürlich Einblicke in die Designabteilungen bekommen, mit den Leuten gesprochen, die dort gearbeitet haben. Und das waren aber, vielleicht waren es auf dem Papier Auftragssituationen, aber ansonsten waren wir eigentlich relativ frei und es war jetzt, bestand jetzt nicht so wirklich die Gefahr, dass jemand uns die Entwürfe abkauft, produziert. So, also die realen Produktionsbedingungen zu erleben, das war sehr spannend und wir haben uns aber nicht irgendwie in einer Auftragnehmer-Auftraggeber-Situation gefühlt, die uns sehr schon gerichtet hätte. Also, was ich natürlich gut finde und auch jetzt, also ich sehe das natürlich auch ähnlich, dass so ein industrieller Hintergrund für einen Entwurf oder sagen wir mal ein Praxishintergrund schon auch inspirierend und spannend sein kann. Aber natürlich müssen die Aufgabenstellungen immer offen genug sein. Also es kann nicht sein, dass ein Auftrag erteilt wird und etwas entworfen wird, was ein Designbüro auch so entwerfen könnte. Die Fragen müssen einfach viel offener sein. Ja.
Frau Matiebe, bei Günter Höhne habe ich gelesen, dass schätzungsweise 5% aller Personen, die in der DDR Designstudium abgeschlossen haben, als Freiberufler gearbeitet haben. Alle anderen haben, sollten auch, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen angestellt in der Industrie arbeiten. Kennen Sie einen freiberuflichen Designer aus der DDR? Persönlich, haben Sie mal jemanden gesehen?
Also aus meiner Studienzeit, genau. Sozusagen.
Ja.
Ja, gibt es. Ja. Aber im Industriedesign, also ich bin wirklich auch Industriedesigner, ist das sehr schwierig, freiberuflich zu arbeiten. Also man hat dann einen Partner und ist auch darauf angewiesen, dass die einen immer wieder sozusagen beauftragen. Und das ist eine große Stresssituation. Also ich kenne das auch so aus meiner Studienzeit, wie die Bauer das sagt, dass wir vermittelt wurden, manchmal auch ein bisschen geschubst, würde ich mal sagen. Das war nicht immer angenehm, aber in den Gestaltungsbüros der Kombinate und Firmen hat man dann auch sich so ein bisschen verbrüdert und das war auch ein bisschen in Halt. Natürlich wurde vieles nicht umgesetzt. Ne? Das kennen wir ja, die Farbe gibt es nicht und das geht nicht. Und dann hat man mit Konstrukteuren gerungen immer wieder. Aber ich kenne von Absolventen und auch aus der eigenen Familie Designer, die in solchen Zusammenhängen immer noch arbeiten, im industriellen Zusammenhang und die heute noch genau wegen dieser Fragen streiten. Ja? Das wird zu teuer, das können wir nicht machen, das Werkzeug wird zu groß oder so. Und man muss immer ringen, also um jede kleine Phase, um die Idee voranzubringen, das ist so die Herausforderung nach dem Studium. Und da muss man im Studium auch einen gewissen Freiraum haben, dass man selbstbewusst ist und sagt, die Idee ist mir so wichtig, ich versuche es immer wieder einen Weg zu finden, dass es umgesetzt wird. Und das ist ein hartes Brot. Das
da klingt ein bisschen etwas an, was wir heute auf keinen Fall vertiefen können, aber wenn die Argumente die gleichen geblieben sind, also wenn ich zur Ideengeschichte sozusagen der Westdeutschen und der Ostdeutschen Designbegründungen und des Designkontexts komme, dann kennt man aus beiden Quellenbeständen ganz ähnliche, zu verwechseln ähnliche Formulierungen. Das ist sehr lustig und auch sehr ernüchternd zur gleichen Zeit. Aber das werden wir heute nicht vertiefen, aber worauf ich hinaus wollte ist, Weißensee und Giebichenstein hatten ja explizit den Auftrag, vor allen Dingen für die Industrie auszubilden. Deshalb die Frage, für welche Realität wurden sie ausgebildet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also aus den wenigen Möglichkeiten, die die Industrie hatte, also ich spreche jetzt wirklich von den 80er Jahren, sozusagen das Optimale rauszuholen für den Nutzer, aber natürlich auch für den Betrieb. Und dieses Ringen, kriege ich das durch oder das ist natürlich, also was unterschiedlich ist, ist diese, wie man heute sagt, prognostizierte Obsoleszenz. Die gab es zu DDR-Zeiten eigentlich nicht. Also das gab so ein Schlüsselerlebnis bei mir. In 80er Jahren gab es so eine Verbindung zu einem anderen Designer aus dem Westen und der brachte einen Auftrag oder einen Firmenchef mit und der brachte 10 Kurzzeitwecker mit.
Trauen Sie sich, den Namen zu sagen? Ich wäre unendlich dankbar. Ich kann sonst nicht schlafen.
Ja, Rido Busse.
Danke.
Und es wurde auf den Tisch gelegt und dann hat er mit einer Bewegung das alles vom Tisch und dann hat er uns aufgefordert, die Dinge uns genau anzugucken, die kaputt gegangen sind. So sollten wir gestalten, weil das generiert neue Nachfrage. Und das war für uns der Schock und das war mein Schlüsselerlebnis, würde ich sagen, also was den Unterschied angeht, ja, also das war, also ich will niemanden schlecht machen, ich weiß jetzt nicht, was da für Hintergründe waren, aber das war für unseren ganzen Jahrgang beeindruckend, also und dieses Planen für ein ewiges Leben oder darüber nachzudenken, kann das ein Erbstück sein, kann ich das weitergeben oder kann ich was anderes draus machen und so, das sind so Dinge, die im ostdeutschen Design durchaus ein paar Wurzeln haben, ja, und wenn man das so richtig herauskristallisieren könnte, denke ich, wäre das für die ganze Gesellschaft nochmal ein Input.
Eine ganz wichtige Vokabel im Marketing zur gleichen Zeit, den 80ern, die hier aufkommt, ist die der Zeitlosigkeit, der zeitlose Designklassiker, und das ist ja im Grunde der gleiche Gedanke, dass etwas die nächsten Generationen überdauert, finde ich ganz großartig. Also, dass wir auch hier wieder in der Idee oder in der Formulierung zumindest sehr nah dran sind, auch wenn die Wirklichkeiten auseinanderklopfen. Frau Schmidt, für was für eine Realität wurden Sie denn ausgebildet?
Naja, also nicht so anders natürlich. Also so etwas wie geplante Obsoleszenz hätten wir uns nicht träumen lassen, dass es das geben könnte. Das war natürlich klar, dass in einem rohstoffarmen Land mit Rohstoffen sehr sorgsam umgegangen werden muss. Und natürlich, und das hatte sicher auch noch mit meinem Fach Keramik-Glasdesign zu tun, dass da gibt es ja, also es gibt ja nicht viel, was an einem an einer Tasse, an einer Schale dazu führen könnte, dass dieses Objekt nicht mehr also nicht mehr nutzbar ist, nicht mehr funktioniert, durch ein besseres, neues Modell abgelöst wird. Das heißt, wir haben schon von vornherein auch wegen dieses Materials und der Herstellungstechnik und des Nutzungskontexts immer auch an eine Dauerhaftigkeit gedacht. Und Naja, und ansonsten ist es so, wie ich es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt habe, dass wir in den 80er Jahren sehr skeptisch waren bezüglich unserer Zukunft nach der Hochschule. Also die Stelle, die war uns sicher, aber ob das wirklich produktive Arbeitsverhältnisse sein würden, das war nicht so klar. Und das war dann später nachher das große Glück für mich, dass das dann doch so wurde. Und oder sagen wir, dass das, wofür ich ausgebildet wurde, sich realisiert hat. Also es war, also es ist schon so, dass ich das mitbekommen habe, was ich dafür brauchte und dass mir das in Aussicht gestellt wurde, aber ich konnte nicht daran glauben, ich konnte eigentlich erst dann es hat sich erst realisieren lassen, dadurch, dass dann die politischen Verhältnisse sich komplett geändert haben. Ja.
Ich habe aus unserer Vorbereitung von Ihnen so ein kleines Stichwort bekommen, genau wie Frau Matibel uns gerade eine wunderbare Anekdote angerissen hat, mit einem westdeutschen Politiker, Herrn Möllemann. Können Sie die an der Stelle zum Besten geben?
Ja, naja, das war der erste Besuch eines Politikers nach dem Mauerfall an unserer Hochschule in Halle. Es war ja Wahlkampf dann gleich danach, das war eben der von Herrn Möllemann. Und da sind ziemlich viele von uns hingegangen, denn es ging ja um die Zukunft unserer Hochschule und jemanden, also warum der nach Halle kam, das lag ja daran, dass die FDP sich viel erhofft hat, weil ja Genscher aus Halle stammt. Und also wir sind da hingegangen und haben uns angehört, was er uns zu sagen hatte und haben anschließend Fragen gestellt und waren über die Antworten doch ziemlich geplättet, denn die Antwort auf fast jede Frage, die wir gestellt haben, wie können wir jetzt das und das machen, wir hatten ja, haben einfach gedacht, wir können jetzt ganz viel verändern, wir können ganz viel an unserer Hochschule selbst neu gestalten. Und die Standardantwort war eigentlich immer, ja, ach, Leute, macht euch keine Gedanken, bei uns wird das so und so gemacht, das wird bei euch jetzt auch so. Das Wohnheim, euch das selbst verwalten, das macht bei uns das Studentenwerk, das wird bei euch jetzt auch so. Und so immer wieder kam das und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, also diese vermeintlich historische Chance, jetzt unsere Hochschule selbst zu gestalten oder vielleicht auch noch ganz viel mehr auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen selbst zu gestalten, selbst in die Hand zu nehmen, die ist vielleicht gar nicht so da, wie wir uns das noch vor kurzem dachten und vielleicht sollte ich mich jetzt lieber auf mein Studium konzentrieren und das auch ordentlich zu Ende machen, das jetzt in diesem kleinen konkreten Fall und auch sonst, es war schon eine große Ernüchterung, solche Antworten zu bekommen.
Und das von den Liberalen, entspannt euch, ihr werdet fremdbestimmt, genau, sehr schön. Herr Zöllner, für welche Realität wurden Sie ausgebildet?
Ich glaube, und ist immer so blöd, wenn Elke hier sitzt, dann kann ich das sagen. Aber die, ich würde sagen, das Ziel war schon Employability, also dass wir als Angestellte, Gestalter und Gestalterin in Büros arbeiten, dort irgendwie einen guten Job machen können, Beitrag leisten können, wir mit unserer Arbeit Geld verdienen können, also dass wir einen Qualitätsanspruch haben, der sich verkaufen lässt und ich würde mal sagen, das Ziel war irgendwie eine gute Fachkraft zu sein und dann aber trotzdem mit so viel Selbstbewusstsein und Reflexion und vor allen Dingen Reflexionsgabe ausgestattet zu sein, das auch alleine hinzukriegen. Zu sagen, okay, ihr könnt das auch. Und vielleicht, und das hat vielleicht auch viel mit der Theorieausbildung zu tun, sehr diskursiv, sehr kritisch, nichts für gegeben nehmen, das, was man tut, in der Verantwortung zu sehen, für das Setting, in dem das Produkt landet, in dem man selber agiert. Ich glaube, das, was war so das Ziel? Viel, ja.
Oder? Ich habe bei mir noch das Stichwort hier Reparaturkultur notiert aus unserer Vorbereitung. Da hatten Sie auch eine kleine Geschichte dazu erzählt, was Sie mit dem Begriff der Reparaturkultur verknüpft haben.
Habe ich vergessen?
Sorry. Wenn ich es richtig zusammenbringe, ja. Aber das ist ja...
Vielleicht geben Sie mir noch ein kurzes Stichwort.
Nee, mehr Stichworte habe ich ja gar nicht. Dass Sie angefangen haben davon zu erzählen, dass das ganz selbstverständlich gewesen sei.
Ja.
Das, jetzt können Sie...
Ja genau, da fehlt mir eine, weil das hat weniger was vielleicht mit der Gestaltungsausbildung zu tun, sondern generell mit der, mit einer gewissen Ostsozialisierung, dass eben Produkte oder Objekte, eben wenn sie kaputt waren, nicht gleich kaputt waren, sondern dass es selbstverständlich war, die mindestens erstmal versuchen, selber zu reparieren und dann irgendwie zu jemandem bringen, der sie reparieren kann. Und selbst dann sind das ja immer noch ganz viele Rohstoffe, die da drin sind und da kann man immer noch was draus machen. Und das ist weniger ein, ich habe das weniger als ein gesellschaftliches Mantra irgendwie empfunden, sondern es war irgendwie so gelebte Kultur, also weil mein Vater alles repariert hat und alle drumherum alles repariert haben und alle miteinander irgendwie Zeug gemacht haben. Und ich glaube, dass das nochmal so ein, ja, vielleicht eben auch mit dem, so wie wir es eben dort in unserer Design-Theorie-Vorlesung gelernt haben, dass das eben so eine Grundlage ist von, wie gehen wir denn eigentlich mit unserer Welt um? Und dass es wir eben als Gestalter eben nicht dazu da sind, obsolete Produkte zu machen, wo ich eben jetzt vielleicht sagen würde, ja, es gibt eine gewisse Rechtfertigung für Obsoleszenz, wenn man Rohstoffe einsetzt, die dann auch zerfallen und dann sind die wieder in den Kreisläufen drin und das ist alles okay, weil muss ja eben nichts alles für immer gemacht werden. Das ist ja auch die Kunststoffe gaben, diese haben wir jetzt. Dann haben wir sie aber auch an der Backe und jetzt müssen wir uns mit denen beschäftigen. Aber eben bei uns an der Burg ist es gerade so, dass sich viel mit in dem Biolab viel mit Biokunststoffen beschäftigt wird. Wie können da Sachen abgebaut werden? Wie geht man mit Boden als Ressource um, der ja auch wieder zerfällt? Und dass man da eben Dinge machen kann, die kann man mal machen und dann sind die aber, dann verfallen die so, ohne dass man so schlechtes Gewissen haben muss, wie bei einer Spritzgussform zum Beispiel oder beim Spritzgussteil.
Herr Theinert, wenn Sie an Ihre Zeit in Stuttgart zurückdenken und mit der anderen Gehirnhälfte ganz Westdeutschland nochmal im Blick haben, was würden Sie sagen? Was war denn das Ideal, was war denn das Abziehbild, auf das hin in Westdeutschland hin ausgebildet wurde? Was war das für eine Realität?
Also zu meiner Zeit in den frühen Mitte 80er Jahren, also ich habe auch 91 habe ich abgeschlossen, beziehungsweise 90, da war das Ideal natürlich, man macht ein eigenes Designbüro auf und hat mindestens 2 bis 3 Angestellte. Das war so das Idealbild, nicht? Und Hartmut Esslinger hat es geschafft und alle haben es geschafft, das war das, was so in der Luft lag. Und die Ausbildung war auch sehr pragmatisch dahin ausgerichtet. An den meisten Hochschulen, es gab nur eine Ausnahme oder es gab sicherlich unterschiedliche Färbungen, aber ich glaube, in der Zeit war eine sehr rühmliche Ausnahme Nick Röhricht in Berlin. Nick hat wirklich Sachen gemacht, die mit der Industrie gar nichts mehr zu tun hatten. Der hat auch ganz andere Kontexte geschaffen und es ist nicht zufällig, dass eben in diesem Dunstkreis, auch weil Berlin als West-Berlin damals keine Industrie drumherum hatte. Also man konnte jetzt nicht gleich zu irgendeinem Hersteller gehen und sagen, das will ich jetzt produziert haben, ich will selbstständig werden. Da ist eben dann die Keimzelle des neuen deutschen Designs entstanden. Und das ist ein prägnanter Unterschied zwischen DDR und BRD. Also das Vergleichbare ist mir zumindest aus der DDR nicht bekannt. Und das war ein Impuls, der leider, da muss die Designerzunft in Deutschland sich an die Nase greifen, der nie wirklich in seiner Bedeutung wahrgenommen wurde. Nicht? Das fanden alle ganz lustig, das fanden alle toll, da war der Borngräber, hat seinen Film gemacht. Ich erinnere mich noch, als in Stuttgart im Design Center wurde Aufbruch zum Durchbruch aufgeführt, der Borngräber-Film. So Leute wie Esslinger, handgestandene Designer, sind da mit hochrotem Kopf rausgerannt, haben die Welt nicht mehr verstanden, haben gesagt, so, das geht jetzt alles nicht mehr. Furchtbar, die Welt bricht zusammen. Genau dasselbe mit Memphis. Memphis war so ein bisschen distanzierter, weil das eben aus Italien kam. Aber es haben sich die wenigsten die Mühe gemacht, eben dann auch die Schriften zu lesen. Nicht? Also das, was dahinter steht. Und dann ist das im Grunde in so einer bunten, ich sag mal, Spielzeug-Postkartenwelt untergegangen. Und das ist sehr schade, weil da eigentlich mehr drin gesteckt hätte. Die Protagonisten des neuen deutschen Designs, die wurden dann an verschiedene Hochschulen berufen, nicht? Saarbrücken und Kassel und so weiter. Und leider hat sich das da auch nicht so, dieser Impuls sich so fortgesetzt. Das ist sehr schade.
Herr Theinert, ich finde das ganz großartig, dass Sie hier mein impliziter Stichwortgeber sind. Das wäre jetzt so, also wenn ich das so deute, eine mögliche Utopie, eine mögliche Wendung, zumindest im westdeutschen Design, die relativ folgenlos geblieben ist, will jetzt nicht sagen völlig. Aber wenn wir eben über diesen zweiten Schwerpunkt gesprochen haben, wo wir ein bisschen geguckt haben, was sind denn so die spezifischen Qualitäten und Wertmaßstäbe, die wir an Designlehre legen. Jetzt dann vielleicht die dritte Runde. Und jetzt bleibe ich auch bei Ihnen, Herr Theinhardt, weil es ja ein Thema ist, was Sie ganz stark nach außen tragen und artikulieren. Also was würden Sie sagen? Sie haben das Stichwort gehabt mit der historischen Katastrophe oder dem historischen Unglück, den zwei historischen Unglücken in der westdeutschen Designlehre. Was ist denn in Westdeutschland erfolgt und was ist verschenkt worden, als 1990 aus den zwei Staaten wieder ein Staat geworden ist? Und woran, welche Chancen sind vergeben worden? Worüber, die Anekdote haben wir gerade gehört, sind einfach so die Rampen rübergelegt worden?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber es ist tatsächlich in der Zeit, also ich war fertig mit dem Studium und hatte erfreulicherweise ein Stipendium vom Design Center in Stuttgart und habe dann ein Reisestipendium bekommen, ein Jahr lang durch Europa zu reisen an alle bedeutenden Hochschulen in Europa, weil ich mit meinem eigenen Studium unzufrieden war und dachte, ich muss mal gucken, wie das woanders ist. Und da die Grenze gerade offen war, habe ich gedacht, das ist doch die Gelegenheit, jetzt fahre ich auch nach Halle und nach Weißensee, um mir das anzuschauen, 1990. Und was mich damals sehr fasziniert hat oder was regelrecht mitgerissen hat, war die große Euphorie. Ne, diese Vorstellung, man kann jetzt was ganz neu erfinden, was dann bitter zusammengefallen ist. Das war sehr enttäuschend zu sehen. Es wurden auch berufungstechnisch viele Dummheiten begangen, finde ich. Also viel zu viele Westdeutsche an ostdeutsche Hochschulen berufen, aber wieder politisch unverdächtig. Ich hatte mit dem Paul Jung von Halle hatte ich lange Diskussionen nicht, und der war ja nun als Rektor natürlich politisch, ich sag mal, gefärbt. Was soll man machen, wenn man Rektor von einer Kunsthochschule ist? Dann muss man mit der Politik was zu tun haben. Solche Leute gingen in den Hintergrund, andere, die nie den Mund aufgemacht haben, kamen nach vorne. Es war eine unglückliche Zeit, wirklich. Und ich glaube, was man verloren hat, ist tatsächlich, oder was man hätte gewinnen können, ist, dass man einen Dialog aufbaut. Nicht? Und dieser Dialog hätte, glaube ich, die sehr stark, gerade in den 90ern, stark kapitalistisch orientierte Designausbildung sehr stark relativiert. Nicht? Da hätte man also wirklich viel voneinander profitieren können.
Frau Matibe, wie haben Sie den Übergang erlebt?
Also ich war Assistentin 89. Ich habe dieses Entwurfszeichnen aufgebaut in der Produktgestaltung, weil das führt jetzt zu weit. Und ich war in der Kommission, in der Wissenschafts-, Gott, jetzt müssen Sie mir helfen.
Wissenschaftsrat?
Wissenschaftsrat, genau, danke. Der im Grunde genommen, also alle Professoren an der Burg wurden sozusagen, galten als entlassen und man konnte sich auf die Stelle wieder bewerben. Und die meisten haben das gemacht. Und ich habe mich natürlich nicht für nichts beworben, weil ich war ja gerade Assistentin. So kam ich in diese Kommission. Und mit mir noch eine Mitarbeiterin und ein Student. Und wir drei haben nun erlebt, was da passierte. Und das war auch stellenweise sehr erschreckend, muss ich sagen.
Zum Beispiel?
Also in dieser Kommission, die in Halle war, waren Künstler, ein Designer, der noch der vernünftigste war, aber auch Kunstwissenschaftler, und es ging das Hauen und das Stechen los. Aber wie? Also bis zu Handgreiflichkeiten und Wechsel des Vorsitzenden. Also es war, wir durften auch nichts darüber erzählen, aber es war eine ganz schwere Zeit für mich, weil das auch eine Riesenenttäuschung war. Ich habe gedacht, jetzt wird wirklich fachlich, jetzt wird ein neuer Ansatz gesucht, jetzt geht's los. Und da ging es nur um Posten verteilen, der kannte den noch und musste den unterbringen. Und so wurden dann auch die alten, mitunter auch wirklich richtig guten Leute, wie Günter Knauk zum Beispiel, der nicht nur ein Typograf war, sondern auch eigentlich Grundlagen vermittelt hat, im besten Sinne des Wortes.
Aber der beste Grundlagenlehrer.
Beste Grundlagen, sehe ich genauso. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Also der ist Typograf, wir haben genug Typografen, weg. Ja? Und das war für mich eine ganz schwere Zeit, muss ich sagen. Das hat mir dann auch den Abschied von Halle erleichtert, muss ich sagen. Ich habe noch, also dann auch lange nicht drüber nachgedacht, weil das so desillusionierend war und auch so die Einzelschicksale eben wie Knauk oder andere betreffend sehr eigenartig.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das auch ein Teil der Motivation war, dann mal nach Mailand zu gehen?
So ist es, ja.
Und als Sie dann zurückgekommen sind, wie war da Ihr Eindruck? Hat sich da etwas verschoben oder hat sich der gefestigt?
Naja, ich habe mich dann erstmal auch auf mich selbst besonnen. Also ich habe viel nebenbei gearbeitet für die Industrie, auch einen Motor, einen Dieselmotor mitgestaltet, immer im Team. Also ich bin ein Teamplayer. Ich arbeite gern mit Konstrukteuren und Technikern zusammen und habe mich sehr stark darauf konzentriert und dann habe ich auch eine Weltreise gemacht und so. Ich war dann auch in San Francisco, habe mir die Grundlagen angeguckt, da habe ich auch wieder Bauhaus gefunden und also ich brauchte Abstand und mit dem Abstand habe ich mich dann auch in Dresden beworben, habe eigentlich nicht gedacht, dass es so gleich klappt, aber dann war das für mich auch wirklich ein Neuanfang und ich hatte auch mit keinen heiligen Kühen mehr zu tun, es gab keinen Zitzmann und gar nichts, also ich konnte nach dem, wie ich das eingeschätzt habe, die Grundlehre aufbauen oder meine Lehrveranstaltungen und das war ganz gut und ja.
Frau Schmidt, wie haben Sie diese Übergangsphase erlebt?
Ich hatte, also nach dieser ersten Enttäuschung habe ich mich wirklich auf mein Studium konzentriert. Es war ja, ich war, als die Mauer fiel, im dritten Studienjahr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und habe 91 bin ich fertig geworden und dann bin ich sofort sozusagen gecastet, geholt worden nach Carla und hatte dort erstmal so. Also der Anfang war holprig, es war schwierig, es kam ja dann nochmal eine Privatisierung und dann kam eine richtig gute und sehr produktive Zeit, also vollkommen, also erwartet hatte ich es nicht und das wurde ganz großartig. Und aber dadurch habe ich auch nicht mehr so wirklich mitbekommen, was so wie dieser Hochschultransformationsprozess weitergegangen ist. Das habe ich so ein bisschen von Ferne natürlich mit einer Außenperspektive schon wahrgenommen, aber ich steckte nicht mehr mittendrin. Also ich habe das war für mich dann nicht mehr das große Thema. Also wie entwickelt sich das hier alles weiter? Und ja, irgendwann später habe ich festgestellt, das ist jetzt alles ganz anders.
Ganz anders? Oder auch etwas Signifikantes verloren gegangen?
Ach ja, ich meine, man verliert und gewinnt. Also so einfach lässt sich das, glaube ich, nicht sagen. Aber wenn ich gefragt werden würde, was hätte ich mir denn anders vorstellen können, dann würde ich auch so ähnlich sagen, also eine Erneuerung der Ostdeutschen Kunsthochschulen aus sich selbst heraus wäre auf jeden Fall toll gewesen. Also die Möglichkeit, wirklich sich selbst neu zu erfinden, also alles neu zu überdenken und nicht einfach etwas übergestülpt zu kriegen.
Ein vermeintliches Erfolgsmodell auch endlich annehmen zu dürfen. Herr Zöllner, aus Ihrer Einschätzung mit ein bisschen Abstand auch, was würden Sie sagen? Wo sehen Sie mögliche Utopien, mögliches Potenzial für das, was verschenkt wurde, als einfach nur hieß, wunderbar, jetzt haben wir zwei neue Designhochschulen, könnt euch hier direkt eingliedern?
Da bin ich gar nicht so richtig sprechfähig, muss ich sagen. Also das ist für mich ist die Designausbildung in der DDR eher, naja, das ist irgendwie, gibt's toll, dass es Zeitzeugen gibt, die darüber sprechen können. Ich selbst bin da nicht sprechfähig. Es gibt mit jedem unterschiedlichen Leuten, mit denen man spricht, die sagen, oh, das war ganz fürchterlich. Andere sagen, oh, das war ganz toll. Also ich merke das eben auch so, wenn Menschen so über die Lehre bei Nicke Hörig zu glorifizieren, da bin ich genauso skeptisch, wie wenn Menschen anfangen, Lothar Zitzmann, ich habe es mir notiert, ich muss es mir noch nachschlagen. Das höre ich mir an und dann muss ich mir erstmal so ein Bild drüber machen, aber ich kann es ja nur aus meiner jüngeren Brille sozusagen sehen und glaube, dass, nee, ich merke einfach, dass ich da, muss ich passen bei der Frage, einfach aus einer gewissen Demut gegenüber den Menschen, die da dabei waren, was soll ich denn dazu sagen? So, ich höre es mir interessiert an und freue mich, ist irgendwann, kommt es vielleicht mal in so ein Fach und dann erkenne ich irgendwas daran, aber bis jetzt höre ich angeregt zu.
Okay.
Zu dem Thema.
Herr Theinert, es gibt ja bei diesem Stichwort, was wir eingangs gehört haben, Kontinuitäten und Brüche, ja auch in Westdeutschland Brüche in der Designausbildung, auch hier jetzt nochmal auf das, was Sie eben schon angedeutet haben, nämlich die Frage, inwiefern ist eben das Designstudium, die Designausbildung in Westdeutschland sehr stark in Richtung nicht nur Industrie, sondern auch einer bestimmten Systematik ausgerichtet gewesen, vielleicht immer noch. Und wie sehr ist da etwas anderes, eine Alternative in den Hintergrund gerückt, verloren gegangen vielleicht, je nach Bewertung, also etwas eher stärker Künstlerisches. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil die Hochschulen waren ja in Westdeutschland ziemlich lahmgelegt durch ständige Reformen, Bologna-Umstrukturierung und Ähnlichem. Also sie waren sehr beschäftigt mit strukturellen Fragen. Das war die Hochschulreform 71, dann kam eben diese Phase, wo sie sehr industrienah waren, dann kamen eben Neuerungen nach Bologna-Art. Das heißt, es gab eigentlich entweder keine Lust oder auch keine Zeit, sich mit Pädagogik auseinanderzusetzen, mit Didaktik. Nicht? Das ist einfach nicht passiert. Also ich würde mal sagen, im Grunde nach Ulm ist da nichts mehr passiert. Mit kleinen Ausnahmen, also ich will nicht den Nick Röhrich glorifizieren, aber der hat da durchaus was beigetragen. Und jetzt sind wir tatsächlich, und Gott bewahre, also es gibt hoffentlich keine weitere Reform oder sowas, dass wir einfach mal in Ruhe unsere Arbeit machen können. Dass wir uns über didaktische Fragen unterhalten können, und das wächst ja langsam auch ein bisschen in Deutschland, die Gesellschaft für Designdidaktik existiert immerhin, das ist gut, und jetzt das Weißbuch, was jetzt rausgekommen ist, Designing Design Education, ist ein sehr schönes Fundament, weil es eben zeitgemäß auch international ausgerichtet ist, und ich finde diese Sammlung an Vorstellungen, was Design inhaltlich sein könnte, finde ich eine tolle Sammlung. Wie man das didaktisch greift, das bleibt völlig offen, weil wir haben in der Hinsicht überhaupt keinen Diskurs. Und das ist ein bisschen traurig.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, und wir haben jetzt das erste Drittel unserer Diskussion, also wir können jetzt eine kleine Pause machen, dann machen wir noch 3 Stunden weiter. Oder wir nehmen uns jetzt, holen noch einmal tief Luft und sehen dann also auch wieder gleich, dass die Zeit davon gerast ist. Darum würde ich gerne jetzt diese ganz vielen losen Enden, die wir hier so mal betrachtet haben und von links nach rechts ein bisschen geschoben haben, die würde ich gerne so auf dem Tisch auch liegen lassen, hoffentlich als Anregung. Dass, ich habe schon gehört, Sie haben sich eine Notiz gemacht, wo Sie gleich was nachschlagen werden, also viele Anregungen hoffentlich. Und deshalb würde ich gerne eine abschließende Frage nicht nur zur Gegenwart, sondern auch zur unmittelbaren Zukunft der Designlehre an Sie alle richten. Und Frau Matibe, ich habe mit Ihnen angefangen. Ich möchte gerne auch mit Ihnen die letzte Fragerunde beenden. Stellen, das ist meine sogenannte Königsfrage. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Fall eine Königin-Frage. Stellen Sie sich vor, Sie wären Königin, also auch nur für einen Tag, aber immerhin für einen Tag in Deutschland. Und in diesem einen Tag, Sie hat nur 24 Stunden, aber doch eine Minute widmen Sie der Designausbildung, und Sie können eine Angelegenheit in der Designausbildung ändern, die dann auch nicht reversibel ist, auf alle Zeiten. Was ändern Sie?
Keine leichte Frage, muss ich sagen, aber ich finde, es fängt schon, also wir müssen eher anfangen. Wenn wir es schaffen, als Designer den Kunden, den Nutzer, den Menschen mündig zu machen in seinen Kaufentscheidungen, ihn kulturell so bilden, dass er sich überlegt, ich kaufe mir das nicht, weil ich es brauche, ich kaufe das auch nicht, weil ich es dringend brauche, ich kaufe es erst, wenn es nicht mehr anders geht. Bis dahin leihe ich mir was. Oder also dieses Bewusstsein der Leute, für die wir gestalten, an dem muss unheimlich gerüttelt werden. Und wenn ich die Position hätte, dann würde ich auf alle Fälle erstmal ein Fach Kultur in der Schule einführen und ja, mit macht mit allen Mitteln, die ich an diesem Tag zur Verfügung habe, dass einfach diese nächste Generation viel bewusster in den Entscheidungen ist, die sie treffen. Das würde ich mir wünschen.
Und da gibt es, glaube ich, dann noch den einen oder anderen, der Ihnen da direkt beispringt und sagt, ach, danke schön, dass Sie das für uns auch noch erledigt haben. Direkt den Bogen groß gespannt. Ich übernehme mal hier den Reichsapfel und das Zepter. Frau Schmidt, jetzt sind Sie also Königin von Deutschland und jetzt verfügen Sie.
Ich glaube, ich würde sowas Ähnliches machen. Also das Bewusstsein der nächsten Generation, sagen wir mal, wenn sie noch im Schulalter ist, das ist ja eigentlich, beschämt es uns ja. Ne? Also Christian hat ja vorhin auch Fridays for Future erwähnt und dass die vielleicht teilweise auch anti-industriell denken, wobei das, jetzt wird es glaube ich zu lang, wenn ich in die Richtung noch gehe. Aber das, also praktisch, und ich frage mich immer, was ist passiert, wenn sie dann schon an die Hochschulen gekommen sind, da ändert sich schon ein bisschen was. Es gibt, wir haben ganz großartige Studierende, die ganz auch den Nachhaltigkeitsaspekt in Entwürfen ganz stark sehen, aber es ist auch nicht nur so und ich denke so ein bisschen, also wenn man älter wird, wird man auch langsam korrumpiert. Es gibt von all den Wohltaten um uns herum, den Genüssen, die wir haben können und sich das aber, diesen Blick für das, was wirklich brennt, zu erhalten im Studium und auch über das Studium hinaus sozusagen Antikörper zu bilden, wenn man rausgeht und dann und wirklich reale Aufträge annimmt, beziehungsweise vielleicht ein bisschen konkreter gesagt, also was glaube ich im Designstudium notwendig wäre, wäre alles unter den Vorbehalt der Nachhaltigkeit zu stellen, auch wenn es jetzt so ein furchtbar viel gebrauchtes Wort ist, aber einfach immer im Blick zu haben, welche Konsequenzen das hat, was man da entwirft und ob es echte Probleme löst. Wobei ich dann auch noch hinzufügen muss, also Probleme lösen ist nicht die einzige Aufgabe von Design. Natürlich ist unser Kerngeschäft auch ästhetische Kompetenzen entwickeln. Also das kann man davon nicht loslösen. Also wir wollen ja so oft so was anderes sein als Designer, lieber die Ingenieure sein oder die so ganz handfesten Sachen machen. Aber letztlich ist die ästhetische Kompetenz doch wirklich auch etwas, was für uns total wichtig ist, was uns ausmacht als Designer.
Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Widerspruch zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Aber das ist dann der nächste runde Tisch zum Thema die gute Form. Herr Zöllner, Sie haben ja noch die allermeiste Zeit in Ihrer Lehre von der Verfügung, die Sie jetzt als König von Deutschland für 24 Stunden erlassen werden. Also wovon wollen Sie profitieren?
Ich würde vielleicht zuallererst mal das nochmal aufgreifen, was Elke am Anfang gesagt hat, dass dieses Arbeiten im Team so wichtig ist, also dass wir irgendwie viel mehr darauf achten, dass die Studierenden in Gruppen arbeiten, miteinander arbeiten, diesen engen Austausch untereinander haben, um aus dieser vermeintlichen Möglichkeit, ein Autorendesigner oder eine Autorendesignerin zu werden, rauskommen, sondern eben sich sozusagen so eine Art von gesellschaftlichen Fragestellung viel eher widmen können als dem Bedienen einer Konsumkultur. Und das wäre so das eine. Die Frage ist, wie macht man das? Ich bin ja dann König, ich kann das ja delegieren, die Frage. Aber und das andere ist, dass wir vielleicht dass die Studierenden irgendwie von diesem Gedanken des Design Problem Solving wegkommen, dass man sozusagen eine Lösung herbeigestalten kann und eher auch erstmal in dieser wirklich kurzen Lebensphase, die ja so prägend ist für den ganzen Rest des Lebens, vielleicht auch erstmal verstehen, dass zu viel auch Komplexität moderieren ist. Also wir müssen sozusagen lernen, in den schwierigen Zusammenhängen von Nachhaltigkeit, also eine Nachhaltigkeit, ist das so mega schwer. Ne? Also wann ist es denn nachhaltig? So ein Carbon Footprint ist ja schwer ermittelt. Ne? Und dass man das aber erkennt, dass das schwierig ist und auch da sprechfähig bleibt, sein eigenes Handeln und Tun nicht nur vor sich selbst zu argumentieren, sondern eben auch den Future Generations irgendwie zugutekommt. Ja, und dann vielleicht noch irgendwas mit Interdisziplinarität und das Standing der eigenen Disziplin und dann so, ne? Wie viel haben wir? So. Ich würde mich wahrscheinlich mehr als eine Minute damit beschäftigen, sollte ich König sein, aber das mache ich auch erst dann.
Okay, wunderbar, vielen Dank, Herr Theinert. Sie sind jetzt, also das wussten wir schon vorher, aber jetzt sind Sie auch ganz explizit, Sie sind der weise König. Also, wie lautet Ihr Erlass, immerhin, Euer Majestät?
Also ich würde, glaube ich, ich habe es jetzt gut, ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich würde eine Institution gründen, viel Geld sammeln, ein Haus kaufen und dort die richtigen Menschen zusammenbringen. Und zwar außerhalb irgendwelcher Hochschulkontexte, weil das Framing einer Hochschule ist völlig ungeeignet, um tatsächlich zukünftige Impulse im Design zu setzen. Dann würde ich den Christian Zöllner einladen, auf jeden Fall auch, und Sie beide auch, Sie wegen des Ästhetischen, ganz einfach, weil ich glaube, ästhetische Bildung ist etwas, was man nur noch aus Büchern des 19. Jahrhunderts kennt. Und das ist diese Empfindungsfähigkeit ist die Grundlage für alles, was Designer machen. Ohne das geht's nicht. Und den Herrn Zöllner würde ich dazu einladen, weil er nicht nach Lösungen sucht, weil Lösungen wären in dieser Institution verboten. Weil jede Lösung immer wieder neue Probleme kreiert. Nicht? Also man muss einfach auch mal aushalten können, dass es nicht lösbar ist und sich auf diese Art und Weise mit den Dingen auseinandersetzen und vielleicht auch durch immer wieder probieren. Und da würde ich Sie dann auch einladen, Frau Matiebe, also dieses Üben. Nicht? Das Üben, das ist ja kein stumpfes auswendig lernen. Das ist ja wie in der Musik. In der Musik ist es selbstverständlich, dass man übt, um Klavier spielen zu können. Und wieso soll man Design machen können ohne Übung? Wie soll das sein? Wie soll das funktionieren können? Also es wäre ein Übungshaus, wo es keine Lösungen gibt, was ästhetische Bildung bietet.
Das. Wunderbar. Das klingt für mich unglaublich verlockend. Ich danke dafür ganz herzlich, Frau Matiebe, Frau Schmidt, Herr Theinert, Herr Zöllner, für Ihre klugen, anregenden Bemerkungen, Hinweise, für Ihre Erfahrungen, von denen wir profitieren durften. Ich drücke Ihnen allen die Daumen, dass Sie möglichst bald genug Zeit mitbringen, um hier nach Dresden zu kommen, um sich die Ausstellung Deutsch Design 1949 bis 1989, zwei Länder, eine Geschichte, anzusehen, anlässlich derer wir hier ein paar Gedanken zur Designausbildung ausgetauscht haben. Mein Name ist René Spitz. Und jetzt wünsche ich eine angenehme Kaffeepause, Abendpause, was auch immer. Und ich bin gespannt auf den nächsten runden Tisch, dessen Datum ich hier noch gar nicht stehen habe. Ich bin mäßig vorbereitet, aber das wird sicherlich auf YouTube bald in einer dieser vier Ecken angekündigt werden. Viel Vergnügen.
Der Design-Podcast der Burg.